Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Wer im Iran gegen das Regime protestiert, riskiert sein Leben. Immer wieder werden Demonstrationen brutal niedergeschlagen, oft von Kräften, die weit mehr sind als nur Militär oder Polizei. Die Rede ist von den Revolutionsgarden und der Basij-Miliz. Doch wer sind diese Männer eigentlich? Woher kommen sie? Was treibt sie an? Und wie fest stehen sie wirklich hinter dem System? Darüber spreche ich jetzt mit dem Islamwissenschaftler und ehemaligen Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schlicht, wenn wir auf den Iran schauen, wer genau kämpft dort eigentlich auf Seiten des Regimes?
Sie haben schon angesprochen, die Revolutionsgarden, sie sind der eigentliche Kern der Bewegung. Sie sind diejenigen, die essentiell sind für das Regime. Sie sind eine militärische Einheit, wenn man so will. Sie sind nicht identisch mit der Armee, sondern sie sind eine Organisation per se, parallel zur Armee aufgestellt, haben ebenso wie diese Landstreitkräfte, aber auch Luftwaffe und auch Marine, also eine Parallelorganisation. Sie sind allerdings nicht normale Soldaten, die einfach rekrutiert werden oder per Wehrpflicht in die bewaffneten Kräfte kommen, sondern es sind ausgesuchte religiöse Menschen, Menschen, die dem Regime sehr nahe stehen, Menschen, die bedingungslos dem Regime verbunden sind. Das sind keine Menschen, von denen man annehmen dürfte, sie würden sich gegen das Regime stellen. Im Gegenteil, sie sind das Regime.
Wie hat sich diese Doppelstruktur aus Militär und dieser ideologischen Klerikertruppe, sage ich jetzt mal, historisch eigentlich entwickelt?
Es war von Anfang an wichtig für die Mullahs, für das Regime des Gottesstaates in Iran, Menschen zu haben in ihren Streitkräften, die bedingungslos gehorsam und bedingungslos gläubig waren und die ihnen bedingungslos gefolgt sind. Das war von Anfang an ganz wichtig, denn die Armee war das ja nicht. Das war ja eine Armee, die kam vom Schah her. Das war eine ganz normale Berufsarmee, wenn man so will. Und die allein genügte nicht, um so einen Staat einzurichten. Man brauchte Leute, die ideologisch 100% sicher sind. Und das waren die Revolutionsgarden.
Aus welchen gesellschaftlichen Schichten rekrutieren sich diese Einheiten? Heute vor allem.
Die rekrutieren sich aus allen gesellschaftlichen Schichten, nicht nur aus den traditionell religiösen, sondern wirklich aus allen gesellschaftlichen Schichten. Wobei natürlich die Frage ist, wer ist das? Das kann man heutzutage sagen, dass es viele Menschen gibt, die noch mit dem Regime verbunden sind. Und zwar nicht nur, weil sie überzeugt sind, sondern weil sie auch Interessen mit dem Regime verbunden haben. Und es wäre für diese Leute sehr schwierig, wenn das Regime stürzen würde. Denn sie sind in ihren Interessen mit dem Regime sehr eng verbunden, haben ihre normalen zivilen Existenzen auch verdankt der Zusammenarbeit mit dem Regime.
Also welche Motive bewegen dann junge Menschen dazu? Nicht nur junge Menschen, das ist ja wahrscheinlich für jedes Alter, sich den Revolutionsgarden oder der Basij anzuschließen.
Das sind ja nur 150.000 bis 200.000 Menschen, die Mitglieder der Revolutionsgarden. Das heißt, es sind Überzeugungstäter in aller Regel. Es sind Menschen, die davon überzeugt sind und es sind Menschen, die auch was zu verlieren haben. Das gehört zusammen. Diese Mitglieder der Revolutionsgarden haben ja nicht nur militärische Funktionen, sondern die haben ja auch vom Regime Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln. Die haben ja gute Jobs, die haben Einkommen, Geschäftsmöglichkeiten. Die bekommen Chancen, die andere eben nicht bekommen. Also macht es durchaus auch materiell Sinn, dieser Organisation anzugehören. Sie haben jetzt schon ein Stichwort genannt, Basij-Miliz. Das ist nochmal was anderes. Das ist eine Miliz, die in die Tiefe gehen soll. Das ist eine Miliz, die das Volk als solches mobilisieren soll. Das ist eine Miliz, die in erster Linie aus Menschen der unteren Schichten besteht und die deshalb eben auch eine ganz andere Größe und Dimension und Mitgliederzahl hat. Das sind Organisationen, die eigentlich zu den Revolutionsgarden gehören, aber doch noch ein Eigenleben entwickelt haben. Es geht ja im Iran auch darum, die Menschen zu motivieren und zu mobilisieren. Basij heißt ja Mobilisierung und genau das soll diese Organisation machen. Sie soll die Menschen auch in der Tiefe der Gesellschaft, auch Menschen, die nicht so gut ausgebildet sind, ins religiöse Lager bringen, soll sie dort aber auch nützlich machen. Und das ist auch geschehen schon vor über 30 Jahren, schon in den 80er Jahren. Das ist eine sehr problematische Entwicklung. Man hat damals diese Basij-Menschen, also einfache Menschen, Analphabeten, Kinder, alte Leute, genommen und als Kanonenfutter den Irakis entgegengeschickt. Man hat sie in die Minenfelder geschickt, als menschliche Minenräumer. Das war wirklich sehr unerfreulich und sehr blutig und die haben sehr hohe Verluste gehabt. Aber auch hier ist es so, man bietet denen materielle Anreize. Man gibt ihnen Chancen, etwas zu werden. Man gibt ihnen Chancen, sich wirtschaftlich zu entfalten. Sowohl bei den Revolutionsgarden als auch bei den Basij möchte man ja, dass die ja nicht eine eigene politische Identität entwickeln. Die sollen zum System gehören und innerhalb des Systems funktionieren. Die sollen nicht in irgendeiner Weise politische Ideen entwickeln, die unter Umständen dann vielleicht von denen der Führung abweichen. Und deshalb hat man ihnen sowohl den Revolutionsgarden als auch den Basij wirtschaftliche Anreize und wirtschaftliche Perspektiven eröffnet. Und das nützen sie aus und davon profitieren sie auch. Man hat Kindersoldaten in die Basij reingepresst und man hat die Gesellschaft intern durch die Basij überprüfen und unterdrücken lassen. Also das ist ein ganz perfides System der Repression und der gegenseitigen Bespitzelung und erinnert an schlimmste Zeiten in Europa und in Deutschland und in Russland.
Welchen militärischen Wert haben denn sowohl die Revolutions- als auch die Basij-Garden?
Die Revolutionsgarden haben vor allem den Wert, dass sie eben sehr motiviert sind, sehr dem Regime verbunden und bereit sind, für das Regime sich extrem einzusetzen. Das sind keine Lauen, sondern das sind die eigentlichen Kerntruppen des Regimes. Die Basij haben den Vorteil, dass sie eben wenig Ahnung haben. Das sind unbedarfte Menschen, die kann man manipulieren und die kann man in den Tod schicken. Und die sind vor allem sehr viele. In den schlimmsten Zeiten gab es eine zweistellige Millionenzahl von Basij. Jetzt sind es vielleicht nach Annahmen von Experten noch eine 500.000. Das ist auch noch viel, 500.000. Diese Leute sind allein durch ihre Menge schon in der Lage, militärisch zu wirken. Die werden ja auch nicht nur militärisch eingesetzt, sondern die werden ja auch gegen Demonstranten eingesetzt. Die sind bereit zu jeder Brutalität. Es gab Situationen, da waren die Revolutionsgarden und ihre Führer nicht mehr bereit mitzumachen. Da sagten die Führer der Revolutionsgarden, wir lassen nicht auf unbewaffnete Schulkinder schießen. Und die Polizeiführer sagt dasselbe. Dann schickte man die Basij und die haben keinerlei Probleme. Wenn man denen sagt, bringt die um, dann bringen die die um. Die riskieren auch ihr eigenes Leben. Und das ist etwas, was direkt Angst machen könnte.
Wie fragil ist denn dieses System? Kann vielleicht die Revolutionsgarde einen eigenen Staat im Staate bilden, der sich auch irgendwann mal gegen das Mullah-Regime wenden könnte, wenn die Interessen da zu weit auseinandergehen?
Das könnte sie vielleicht, aber es ist sehr die Frage, ob sie das tut. Denn das Ganze ist ja nicht eine normale politische Ideologie, sondern das ist ja, wie gesagt, eine Religion. Das sind Leute, die glauben wirklich an das. Und die glauben auch, dass die Mullahs eben in besonderer Weise religiös autorisiert sind, diesen Staat zu führen. Da müsste schon sehr viel passieren, dass die Revolutionsgarden sich gegen ihre eigene Führung wenden. Und bei den Basij ist es ja mindestens so schlimm, denn das sind ja noch Menschen, die wenig Bildung haben und wenig Chancen im Leben und die dadurch, dass sie eben bei den Basij sind, diese Chancen bekommen. Und die sind eben auf Gedeih und Verderb mit dem Regime verbunden, sind eben durchaus noch radikaler und skrupelloser als die Revolutionsgarden.
Welche Wirkung hat das alles auf die Bevölkerung, wenn potenziell jeder Nachbar Teil dieses Systems sein könnte, der einen entweder anschwärzt oder möglicherweise auf der anderen Seite der Proteste ist und dann nicht nur eine Eisenstange schwingt, sondern vielleicht sogar auf einen schießt?
Das ist halt wie in der DDR und in Sowjetrussland und in der Nazizeit bei uns. Das sind Situationen, wo man Angst hat und wo man sich sehr zurückhält und wo man nicht bereit ist, für sehr wenig schon sein Leben aufs Spiel zu setzen. Denn das kann sehr schnell gehen in Iran, dass man das nicht überlebt. Die Leute sind deshalb sehr, sehr ängstlich. Vor allem jetzt, seitdem was zu Beginn des Jahres passiert ist. Die Niederschlagung der Demonstrationen, die war so brutal, dass die Leute sehen, was auf sie zukommt, wenn sie wieder auf die Straße gehen. Das ist ja nicht so wie bei uns, wenn man der Demonstration macht, sondern das ist wirklich lebensgefährlich.
Das heißt, aus Sicht des Mullah-Regimes ist das letztendlich die Lebensversicherung, an die man auch nicht so richtig rankommt. Oder, frage ich Sie mal, nutzt sich vielleicht auch dieses Basij-System irgendwann einmal ab? Sind auch da die Reserven aufgebraucht oder die Motivation?
Diese Angriffe, die sehen wir im Fernsehen, aber die sind ja für das iranische Volk jetzt nicht so vital und so existenziell, sondern das sind Angriffe auf spezifische Ziele. Da ist es nicht so, dass wie damals in Deutschland mit den Bomben der Amerikaner und Briten das ganze Land in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern das sind durchaus noch erträgliche Zustände, die dort herrschen. Man hat ja am sogenannten Al-Quds-Tag, der vor kurzem war, also am Jerusalem-Tag, viele Menschen auf den Straßen gesehen, die das gefeiert haben. Die haben zwar gesehen, dass in ein paar Kilometern Entfernung in einem anderen Stadtteil die israelischen und amerikanischen Raketen niedergehen, aber die hat das nicht weiter gestört. Das ist einfach ein Teil der neuen Realität. Und da, glaube ich, ist noch viel Spielraum drin. Da muss noch viel passieren, bis die Revolutionsgarden oder die Basij oder beide oder die Bevölkerung sich gegen das Regime und seine äußerste Brutalität auflehnen und wehren.
Was für Hoffnung können Sie denn von außen denjenigen geben, die das Ganze beobachten? Also was ist der Schwachpunkt
Der Schwachpunkt ist, dass, wie Sie schon angedeutet haben, irgendwann mal das Ganze kippen kann, dass irgendwann mal der Leidensdruck so groß wird, dass diese Leute nicht mehr mitmachen. Denn das iranische Volk, das muss man bedenken, ist ja sehr groß. Das sind über 90 Millionen. Und wenn man als Mullah-Regime auf einmal zig Millionen gegen sich hat, dann wird es schon unangenehm. Das hat man ja damals gesehen beim Schah, der wurde ja auch hinweggefegt sozusagen.
Wenn von außen, wie zum Beispiel durch die USA oder Israel, gezielt Führungspersonen ausgeschaltet werden, welche Auswirkungen hat das dann auf diese Strukturen eigentlich?
Das hat weniger Auswirkungen, als man sich vielleicht denkt. Da wird ein langjähriger Revolutionsführer, ein uralter Mann, getötet. Mein Gott, ja, das ist ein Schlag für die Leute, die in dem auch ein Symbol sahen. Aber der ist ersetzbar. Und das gilt für die meisten in diesem Haufen. Die haben sich daran gewöhnt, dass es solche Dinge gibt. Und zwar schon vor Jahren, als vor 5 Jahren der General Soleimani von den Amerikanern liquidiert wurde. Der hatte ikonischen Charakter. Das war der Chef der legendären Al-Quds-Brigade. Den haben die Amerikaner getötet. Und das hat das Land sehr erschüttert, aber dadurch haben sie sich eingeübt. Sie haben gemerkt, es können einzelne hoch angesehene, hoch renommierte Führer ausgeschaltet werden und trotzdem geht es weiter. So ist das bei jedem Schlag, der gegen Einzelpersonen und gegen die Führungsriege geführt wird. Dass das natürlich nicht immer so weitergehen kann, dass irgendwann mal auch die Führer erschöpft sind, ist eine andere Frage. Das müsste aber erst kommen. Das ist im Moment noch nicht der Fall.
Und wenn Sie jetzt von außen drauf schauen, ist es etwas, was das Regime noch länger durchhalten kann, oder nützt das tatsächlich der revolutionären Sache und der Idee und dem Wunsch, das Mullah-Regime loszuwerden?
Die Gefahr für das Regime ist, dass das Regime nicht mehr genug Waffen hat und nicht mehr genug Raketen und nicht nachkommt mit dem Bau von Drohnen. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Einen Regimewechsel durch Beschüsse von außen, das ist naiv. Das wissen die Amerikaner auch. Darum gab es ja gleich am Anfang dieser Militäraktion eine Rede des Präsidenten Trump, in der er sagte, ja, jetzt müsste das Volk aufstehen und auf die Straße gehen. Man wollte praktisch eine Art neue Revolution von innen invozieren, aufrufen, in Gang setzen. Aber das ging natürlich nicht. Und das hätte man auch wissen können von vornherein. Es war nur damals sehr deutlich zu sehen, wie er das in seiner Rede beabsichtigte. Denn natürlich wissen die Amerikaner auch, dass man mit solchen Militärschlägen keinen Regimewechsel herbeiführen kann. Der muss von innen kommen und der kommt eben nicht von innen, weil die Iraner Todesangst haben.
Ohne dass wir jetzt zu sehr ins Militärische hineinkippen, von amerikanischer Seite ist auch immer wieder die Rede davon, dass jetzt Drohnen eingesetzt werden, um genau diese Checkpoints oder genau diese Ansammlungen von Basij oder den Revolutionsgarden eben zu zerschlagen und dieses Rückgrat des Mullah-Regimes mehr oder weniger zu zerbrechen. Ist das realistisch oder kann das Regime dem viel zu leicht ausweichen?
Ohne dass ich eine militärische Expertise hätte, ich fürchte, das ist zu optimistisch. Ich fürchte, das System dort kann diese Leute dezentralisieren und hat Möglichkeiten, die so zu zerstreuen, dass es keine großen Ansammlungen gibt. Die müssen ja nicht in ihrem Hauptquartier sitzen. Die Führung dort hat Fehler gemacht, dass der Revolutionsführer Khamenei in seinem Haus war und dort getötet werden konnte, war ja doch ein schwerer Fehler des Regimes.
Die Revolutionsgarden und die Basij-Miliz sind also weit mehr als nur Sicherheitskräfte. Sie sind ein eng verzahntes Machtinstrument, tief verwurzelt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und der Politik des Iran. Genau darüber habe ich mit dem Islamwissenschaftler und ehemaligen Diplomaten Alfred Schlicht gesprochen. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.